In der Schweiz wird seit ein paar Jahren immer das Wort des Jahres gehört. Und das war im Jahr 2014 das Wort Hashtag, wo mir schon die Einleitung dazu gemacht hat. Warum? Weil ich weiß auch nicht genau warum, weil vielleicht dann die Schwette an Einträgen auf Facebook und Twitter und Instagram so massiv worden ist, dass das eines der wichtigsten Wörter war, die gebraucht wurde in der deutschen Sprache. Ist eigentlich ein Armutszeugnis, aber es war jetzt mal so. Wichtige Ereignisse oder Statements werden mit Hashtag versetzt. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, die jetzt gerade in der letzten Zeit aktuell waren. Ich kann schon mal die nächsten drei zeigen. Zum Beispiel Pray for Paris oder Bundesratswahl 15 oder Refugees Welcome ist auch sehr häufig gebraucht. Ein sehr häufig gebrauchter Hashtag war, wie viele Menschen wirklich gebetet haben, die Pray for Paris gepostet haben, irgendjemand, das sei dahingestellt. Das wäre schön, wenn das jeder gemacht hat, der das auch gepostet hat. Aber es zeigt einfach so die virale Verbreitung von so Begriffen mit dem Hashtag vorne dran. Und ich habe gedacht, wie mir gesagt hat, ich halte mich heute mal kurz, darum habe ich euch einen Hashtag-Predigt geschrieben. Und ihr könnt die mal lesen. Gut, das ist jetzt schon weit über der Zeit gewesen, wo man normalerweise hat, um so einen Eintrag zu lesen. Aber es sind auch mehrere Einträge natürlich. Vor 2000 Jahren ist Jesus einmal aufgefordert worden, eine Kurzzusammenfassung von seiner Message sozusagen zu bringen. Oder besser gesagt, eine Kurzzusammenfassung von dem, was man bis dahin im Judentum kennt hat. Und zwar war es folgende Szene gewesen. Es ist eine Diskussion gewesen von ihm mit einer Gruppe aus dem Judentum, die Sadduzäer geheissen haben, die Glaubensansichten hatten, die keine Auferstehung beinhaltet haben. Das heisst, sie haben geglaubt, dass mit dem Tod vorbei ist, dass die Toten nicht mehr auferstehen nachher. Und sie haben Jesus herausgefordert und ihm eine herausfordernde Fangfrage gestellt. Und er hat sie dann auf geniale Art und Weise beantwortet. Und dann sind sozusagen den Sadduzäer ihre Gegner, könnte man sagen, die Pharisäer, kommen und haben gesagt, wir stellen dem auch eine Fangfrage. Und dann ist einer von ihnen gekommen und hat ihn gefragt, und die Bibel tut es ganz eindeutig als eine Fangfrage deklarieren. Er ist gekommen und hat gesagt, Jesus, sag es mal, was ist das grosse Gebot? Und damit meint er das grösste Gebot in unserem Gesetz. Und dann hat Jesus eine Antwort gegeben. Und wenn er schon Twitter gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich das da twittert. Wahrscheinlich ein paar von den berühmtesten Worten von Jesus. Etwas ganz Wichtiges habe ich noch vergessen. Bewusst, weil es ein bisschen ein Point ist, wo Jesus macht. Und zwar bei diesen drei Herz, Seele und Verstand müsste es noch ein Wörtchen dazwischen haben, nämlich welches? Ganzen. Genau. Mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das hat er geantwortet. Schauen wir ein bisschen genauer an, was Jesus da gesagt hat. Die Szene, die kann man nachlesen in Matthäus 22, 35 bis 40. Und wir machen das gerade zusammen. Matthäus 22, 35 bis 40. Da kamen die Pharisäer zusammen. Entschuldigung. Voilà. Einer von ihnen, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, versuchte ihm mit der folgenden Frage eine Falle zu stellen. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Im Judentum gibt es 613 Gesetze. 613 Gebot, also davon sind 248 Gebot und 365 Verbot. Für jeden Tag eins, das ist gut. Und es nimmt mich mal Wunder, wie viel wir zusammenbringen. Einfach so, was euch gerade in den Sinn kommt. Gebot oder Verbot aus dem Judentum. Was hat es da gegeben? Was kommt euch so in den Sinn? Ja, das ist jetzt die Frage, ob das biblisch ist oder eins, das später von den Rabbinern gemacht wurde. Stefan, was würdest du sagen? Kein biblisches, oder? 1000 Schritte an einem Tag. Genau. Das ist von den Rabbinern nachher gemacht. Aber es ist in dem Sinn im Alltag der Juden nach Jesus in dem Sinn sehr wichtig gewesen, was auch die Rabbiner, wie die das ausgelegt haben. Okay, gehen wir mal weiter. Mhm. Warum? Das Lämmli nicht in der Milch von der Mutter kochen, genau. Okay, das geht zum Reinheitsgebot. Weitere Sachen? Mhm. Mhm. Also für alle möglichen Schwerine von Sünden die entsprechenden Opfer. Mit zum Teil Getreideopfer, zum Teil Tieropfer. Mhm, genau. Tote nicht anlangen. Mhm. Das geht in den ganzen Bereich hinein von Reinheitsgebot. Mhm. Genau, es hat viele auch Gesetze, Gebote über den Umgang mit Fremden im Volk Israel gehabt. Gut, lassen wir es mal bei dem. Ganz wichtig sind natürlich die 10 Gebote. Und das ist jetzt spannend, dass wir die zusammenbringen. In der richtigen Reihenfolge. Fangen wir mal an. Was ist das Erste? Okay, er sagt, er fängt an. Ich bin übrigens der Gott, der euch aus Ägypten rausgeholt hat. Also, logische Schlussfolgerung, keine andere Götter neben mir. Zweites Gebot. Es hängt noch mit dem zusammen, dass man nur einen Gott verehrt. Das heisst, genau, dass man kein Götzenbild macht. Das heisst, kein Abbild von irgendetwas im Meer, auf der Erde, im Himmel. Und dass man dann dem es heisst, seine Knie beugt vor dem Bildnis. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann das, was du gesagt hast, den Namen von Gott nicht missbrauchen. Im Text steht es, den Namen Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen. Das Vierte. Das Fünfte. Genau. Und warum? Genau. Also Gott begründet das Gebot damit, dass er sagt, ich selber habe ausgeruht. Mach es auch. Und dann kommt das Gebot mit Vater und Mutter, Ehre. Und es ist das erste Gebot mit einer Verheißung dran. Mhm. Nachher? Zuerst das, was Monika gesagt hat, schon vorher. Du sollst nicht morden. Und dann? Stellen? Und dann? Nein, stimmt nicht. Morden? Nachher? Ehebrechen? Genau. Nachher? Stellen? Lügen? Also kein falsches Zeugnis reden gegen andere. Und das Letzte. Nicht einmal Geiss. Also nicht einmal das Vieh. Nicht der Besitz vom anderen, also weder seine Frau neiden, weder sein Haus noch sein Vieh. Dein Herz soll frei sein von Neid und Eifersucht gegenüber anderen. Das sind die 10 Gebote, die Gott am Volk Israel gegeben hat. Und wo sich nachher auf diesen 10 Geboten eigentlich die ganzen weiteren Gebote aufgebaut haben. Und der religiöse Lehrer, wo Jesus die Frage stellt, der will nur eins. Das zeigt der biblische Text dadurch, dass es heisst, er hat ihm eine Fangfrage gestellt. Also er will ihn irgendwie dazu bringen, dass er eine Aussage macht, die von der jüdischen Gemeinschaft nicht zu akzeptieren ist. Und wo sie ihn daran festnageln können und sagen, da, jetzt haben sie es gehört. Er ist ein Ketzer, ein Irrlehrer, ein was auch immer, ein falscher Prophet, ein falscher Messias, jetzt haben wir ihn. Und dass sie dann mit dem können vor ihren hohen Rat gehen und dann dort Jesus den Prozess machen oder was auch immer er vorgehabt. Und dann antwortet Jesus Folgendes. Gehen wir mal zum Vers 37 und 38. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und wenn man jetzt von dieser Absicht, von dem Gesetzeslehrer herkommt, dass er ihm eine Falle stellen will, ist die Antwort kein Erfolg. Weil Jesus sagt überhaupt nichts Überraschendes. Das ist eigentlich für jeden Jude sonnenklar gewesen. Das ist nichts Neues. Jesus bringt da nichts Neues. Das ist ein Teil von dem Gebet, wo die Juden mindestens zweimal am Tag rezitiert haben. Das sogenannte Shema Israel. Das kommt aus dem 5. Mose 6, wo es heisst, höre Israel, dein Gott ist einer. Und dann kommt, du sollst ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist die eine kleine Veränderung, die Jesus macht, dass er anstatt Kraft sagt, mit deinen Gedanken oder mit deinem Verstand. Aber sonst ist das das Zentrale, wo Jesus hier anspricht. Jesus sagt, du sollst Gott lieben oder einfach liebe Gott. Und ich habe mir mal das überlegt, kann man Liebe befehlen? Er befiehlt eigentlich Liebe. Liebe Gott, jetzt lieb mal Gott. Das ist irgendwie spannend, oder? Dass er das macht, aber Jesus macht es. Er sagt nicht, wenn du es fühlst in deinem Herz, dann lieb Gott. Oder wenn es dir danach ist, lieben. Er sagt, lieben. Und mit Liebe ist, glaube ich, da mehr gemeint. Also nicht glaube ich, sondern ist da mehr gemeint als Liebe im Sinn von Gefühl von Liebe. Es ist ein, wir können es vielleicht mehr mit einer Ehe vergleichen, mehr mit einem Versprechen bei einer Hochzeit, was da mit Liebe gemeint ist. Es ist eine Entscheidung auf Gedeih und Verderb. Es ist eine Entscheidung für immer. Ja, es ist ein Loyalitätsausdruck. Ich gehöre zu dir. Du bist mein Gott, kein anderer. Das meint Jesus damit, liebe Gott. Also dein ganze Herz, deine ganze Seele, dein ganzer Verstand ist für ihn, ist bei ihm. Und die Betonung liegt da immer auf dem Wort Ganze. Das heisst, es geht um etwas kompromisslos. Also es geht um etwas Ungeteiltes. Also wenn wir Christen sind und Gott mit unserem ganzen Leben dienen, dann haben schlicht einfach keine anderen Götter Platz. Und auch wenn sie nicht einmal Götter sind, die irgendwie auf einer Statue oben hocken, sondern vielleicht in unserem Portemonnaie. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch immer wieder uns können reflektieren, uns dürfen überprüfen. Knäule ich auch vor anderen Göttern als vor Gott. Aber die schleichen sich manchmal so ein. Und man merkt es manchmal gar nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das tut. Und die Liebe zu Gott, die kommt von ganzem Herzen, sagt da Jesus. Und ich denke, das darf ruhig auch mal emotional sein, weil Herz hat nicht gar nichts mit Emotionen zu tun. Natürlich hat das mit Emotionen zu tun. Es spricht aber auch etwas an, wo wir in unserem Sprichwort kennen. Wir sind mit ganzem Herzen dabei. Das heisst, in dem Sinn, du gibst alles, all in, oder? Voller Einsatz, volles Risiko. Du haltest nicht noch zurück im Sinn von, ja, ich probiere es mal und wenn es nicht klappt, dann bin ich immer noch sicher da, wo ich schon bin. Und mit ganzem Herzen heisst alles, voller Einsatz. Und dann mit ganzer Seele. Die Seele ist in dem Sinn, in der Welt, wo Jesus gelebt hat, hat mit Seele hat man manchmal auch den ganzen Mensch gemeint. Also Seele ist nicht das, wo man bei uns manchmal so denkt, das ist irgendwie das, was dann davon fliegt, wenn man stirbt oder irgendwie so etwas, sondern das ist Seele, heisst der ganze Mensch. Also du als ganze Persönlichkeit, du als ganzer Charakter, du, einfach du, lieb Gott mit deinem ganzen Du, könnte man vielleicht so modern übersetzen. Mit all deinen Ecken und Kanten, gib dich im Herzen zum Schleifen. Und die Liebe ist auch mit all deinen Gedanken, wie es da die Neues Leben Übersetzung bringt. Andere Übersetzungen haben mit deinem ganzen Verstand. Das heisst, Gott braucht den Verstand. Den musst du nicht, wie es in dem schönen Sprichwort heisst, an den Garderobe draussen abgeben, wenn du in die Kirche reingehst. Ganz und gar nicht. Er braucht den. Das gehört zu dem Gesamtpaket dazu. Und dann bringt Jesus noch ein zweites Gebot und sagt, dass es im ersten gleichgestellt ist. Also er macht ein bisschen eine paradoxe Aussage. Er sagt, schau, es gibt einfach eins und das ist das Wichtigste. Und dann sage ich euch noch ein zweites und das ist übrigens gleich wichtig als das erste. Also es ist ein bisschen paradox, aber ich glaube, er will das, Jesus, dass er die Leute zum Nachdenken hat. Also ist es jetzt wichtiger oder nicht? Also es ist das zweite, aber es ist gleich wichtig. Du kommst irgendwie ins Denken. Und welches ist das zweitwichtigste Gebot? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das ist ein Pullover von dieser Marke, der heisst Love Your Neighbor. Und interessant ist, das, was da drauf steht, ist falsch. Weißt du warum? Nicht Love Your Neighbor ist falsch, sondern die Jahreszahl. Es heisst since 0000. Und das ist in dem Sinn ist eine coole Pointe, die sie machen mit ihrem Ausdruck. Aber wenn wir es genau nehmen, was ich ab und zu Lust habe drauf, dann ist das falsch. Weil Jesus bringt nicht etwas Neues. Jesus zitiert das Alte Testament, nämlich 3. Mose 19, Vers 18. Auch das wieder eine völlige Enttäuschung für den Pharisäer, der ihn gefragt hat. Ja, also die beiden Sachen, die wissen wir schon beide, oder? Also jetzt, bring mal dein revolutionäre Neue. Aber Jesus bringt nicht das revolutionäre Neue, sondern er bringt das Alte revolutionär neu, könnte man sagen. Und er verkörpert es in der Gesamtheit. Als Sohn Gottes, der auf dieser Welt wandelt. Und jetzt sagt er, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und mit diesen zwei Geboten fasst er sozusagen die 10 Gebote, die wir jetzt vorher zusammengetragen haben, wie zusammen und sagt, am Schluss denn an dem hängt jetzt das ganze Gesetz. Also einerseits die 10 Gebote, aber auch die ganzen 613 Gebote. An diesen zwei. Und mir ist da etwas aufgefallen. Es heisst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deinen Nächsten, das ist Singular, das ist Einzahl. Mir hat es lieber, wenn würde stehen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Mitbürger wie dich selbst. Das wäre so schön allgemein, weißt du? Das wäre so allgemein, dass du auch deine absolute Untätigkeit und deine Abneigung gegen die Leute irgendwie könntest drin inkludieren oder reinbringen, oder? Das wäre so allgemein, dass es gar nichts würde sagen. Aber Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist herausfordernd. Und eine ähnliche Story mit den Pharisäern, also eigentlich sozusagen die gleiche Story, aber dann noch ein bisschen anders weitergeführt, bringt auch der Lukas in seinem Evangelium, Kapitel 10. Nur da geht sie noch weiter denn, und es ist nicht Jesus, der da die zwei Gebote dem Pharisäer sagt, sondern der Pharisäer fragt und Jesus sagt, ja, wie würdest du zusammenfassen? Und er bringt genau die gleichen beiden Gebote. Und dann stellt er eine Frage. Und er fragt Jesus, wer ist denn mein Nächster? Also wer ist das denn? Er ahnt wahrscheinlich scheuch, dass das in mehr wird beanspruchen, als ihm lieb ist. Und wie so oft antwortet Jesus nicht einfach so, sondern er antwortet mit einem Gleichnis. Nämlich mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und wir tragen das jetzt kurz zusammen. Wie geht das Gleichnis? Was passiert? Wir können einfach darauf losreden. Okay, weiter. Also, ja, stimmt, Jesus fängt eigentlich mit dem zusammengeschlagenen Mann an und fokussiert nachher dann auf den, der zuerst vorbeiläuft. Aber das ist schlussendlich die erste Szene, die man dann sieht. Also, wir haben den Verwundeten. Warum ist er verwundet? Zusammengeschlagen und ausgeraubt worden von Räubern. Und dann kommt einer vorbei. Wer kommt vorbei? Das ist die erste Pointe. Es ist... Nein, das ist der letzte. Also der erste ist... Es könnte ein Pharisäer gewesen sein, es heisst ein Priester. Und damit... Also wenn etwas Revolutionäres wird springen, dann bringt er es da. Er sagt, einer aus der High Society von der jüdischen Gesellschaft läuft vorbei. Und was macht er? Er ignoriert, er läuft eben vorbei. Wahrscheinlich haltet er sich an das Gebot. Weil wahrscheinlich ist er im Dienst und darf nicht in Berührung kommen mit einem Verwundeten, mit einem, der blutet. Weil dann müsste er wahrscheinlich wieder eine längere Prozedur von Reinigungen durchlaufen, bis er wieder im Tempel Dienst tun kann. Also haltet er sich wahrscheinlich nach seiner Ansicht an das Gebot und läuft vorbei. Dann kommt der Zweite. Wer ist das? Nein, nicht ganz. Aber es ist auch jemand, der im Tempel Dienst tut. Es ist ein Levit. Und der Levit, die haben verschiedene Dienste gehabt. Sie waren nicht Priester, aber sie waren zum Beispiel Türsteher. Sie haben geschaut, dass all die Geräte in Ordnung waren für den Tempeldienst. Also auch jemand, wo man muss sagen, mal, der hat eine geistliche Rolle. Also der ist angesehen im Volk als einer, der mitarbeitet beim Tempel. Und auch er läuft vorbei. Jesus bringt keine Begründungen, warum. Sondern er sagt, sie laufen vorbei. Aber ich nehme an, dass die Leute, die das gehört haben, das Gleichnis, davon ausgegangen sind, dass sie vorbeigelaufen sind, weil sie sich an die Reinheitsgebote haben wollen. Und dann kommt die grösste Pointe von der Geschichte, nämlich das, was Jacqueline erwähnt hat, wer kommt als Drittes? Samariter. Was ist die Pointe am Samariter? Genau. Samariter und Juden sind verfeindet. Kurz zusammengefasst, weil Samariter wohnen in Nordisrael, oder so Nordwestisrael, und die, sagen wir mal, die richtigen Juden, die sich als richtige Juden angeschaut haben, haben die verachtet, weil sie so ein bisschen eine defizitäre Form von Judentum gelebt haben. Also die haben nur die 5 Bücher Mose gehabt, nicht die ganzen Propheten und so. Und die sind irgendwie entstanden aus einer Mischung mit anderen Völkern und so. Also das ist nichts Reines gewesen, oder? Das ist irgendwie etwas ganz Komisches gewesen. Und darum hat man sehr starke Trennung in der Gesellschaft wahrgenommen zwischen Samariter und Juden. Und es hat dann auch von den Rabbinern so Regeln gegeben, wie man muss umgehen oder wie man nicht umgehen darf, wie man eben sich muss trennen von innen und sie muss meiden. Und jetzt bringt Jesus das Gleichnis. Da kommt der Samariter und was macht er? Das ist wichtig, jedes Detail ist wichtig, was der jetzt macht. Was macht er zuerst? Genau. Also er bleibt zuerst mal stehen. Er sieht ihn. Und er sieht, wahrscheinlich sieht man, es ist ein Jude. vielleicht hat man es auch nicht gesehen, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, er ist stehen geblieben. Und dann macht er erste Hilfe. Und was heisst es denn weiter? Er nimmt ihn auf sein Lasttier und was macht er mit ihm? Und? Genau. Und damit endet Jesus sein Gleichnis. Die Leute sind wahrscheinlich schockiert. Also, was ein Samariter, das geht nicht. Sie hätten wahrscheinlich die umgekehrte Reihenfolge erwartet. Dass Jesus sagt, da ist erst einer von dem Abschaum von den Samariten vorbei, kommst natürlich vorbeigelaufen, ist ja klar, die wollen eh nicht mit uns zu haben. Dann ist ein Levit gekommen, ja, der hat zuerst gedacht, ja, ich mach's, aber dann gleich nicht. Und dann ist einer von unseren hoch angesehenen Priester gekommen und hat in seiner Teufel warmherzigen Wunder für die Menschen gehabt, die ist runtergeknallt und hat die Wunden verbunden. Aber Jesus bringt alles sonder Absicht. Ganz bewusst. Und dann fragt er den Pharisäer. Er fragt ihn, wer ist jetzt der Nächste gsi von dem Verletzten, der am Boden war? Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich der Samariter. Und Jesus sagt, genau, geh und tu ebenso. Und dann läuft er davon. Also er fragt nicht einmal, wer ist dem Samariter sein Nächster gewesen? Oder wir denken immer, wenn wir Liebe deinen Nächsten mit dich selbst lesen, denken wir immer von uns aus. Ich bin der Hilfe gibt und mein Nächster ist der die Hilfe empfängt. Und Jesus tut es nochmal umkehren und sagt, wer ist dem sein Nächster, der hier am Boden liegt und keine Hilfe kann geben, sondern muss empfangen. Und sagt, es war der Samariter gewesen. Von dem, wo er eigentlich keine würde wählen, wenn er besinnen wäre. Und dann sagt er, geh und tu ebenso. Der Nächste ist also jemand, der uns einfach über den Weg läuft. Das ist nichts geplant. Und er kann sogar eine Nationalität haben, die er gar nicht in den Kram passt. Das ist noch spannend bei dem Gleichnis, was Jesus da bringt. Oft völlig unpassend. Auch der Samariter hat einen Zeitplan gehabt. Vielleicht, wenn er ein Schweizer war. Und er ist sicher nicht mit der grössten Lust jetzt dorthin und hat das mit riesiger Freude gemacht, sondern wahrscheinlich hat er einfach Barmherzigkeit bekommen und er hat es gemacht. Aber wenn du ihn im normalen Leben gefragt hättest, hilfst du gerne Juden, die verwundet am Strassenrand liegen? Hat er gesagt, nein, denkst du nicht. Und das ist das, was Jesus mit dem Liebe deinen Nächsten, Love your neighbor, sagt. Und ich habe euch da so einen Grundsatz an die Wand geschrieben. Beimert. Der Nächste ist nicht unsere eigene Wahl. Gott schickt ihn oder sie uns über den Weg. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den wir uns einprägen müssen. Weil ich glaube, wir tun oft in unserer Bequemlichkeit, wenn wir uns unsere Nächsten zurechtschustern, damit sie so aussehen, wie wir gerne helfen. Aber Jesus sagt mit dem Gleichnis, die sind nicht eure Wahl. Ich schicke sie euch über den Weg. Und dann seid ihr aber nicht auf euch allein gestellt, sondern ich gebe euch dann auch Barmherzigkeit, wenn ihr offen seid für mein Wirken. Jesus sagt dann ihm, geh und mach es genauso. Kannst du mir noch die Stelle bringen? Ich zeige es euch noch gerade im Text da. Wer von den dreien, fragt Jesus der Pharisäer, war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Fragt Jesus, der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Wahrscheinlich hat er eine Formulierung probiert zu wählen, wo er das Wort Samariter nicht aussprechen muss. Aber er hat gesagt, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, nun geh und mach es genauso. Was kann das heissen? Das heisst grundsätzlich, wie das auch zum Beispiel der Apostel Paulus in einem Grundsatz bringt und sagt, acht den anderen höher als dich selber. Das heisst grundsätzlich, du kannst in Situationen eingeführt werden, wo der andere wichtiger ist als du. Wo der andere plötzlich bedeutungsvoller ist als du. Und das ist schwierig. Wenn du zum Beispiel einen Zeitplan hast und du siehst jemanden mit einer Autopanne, heisst liebe deinen Nächsten, hilf ihm bei der Autopanne. Wenn du Glück hast, lässt er sich helfen. In der Schweiz ist das nicht selbstverständlich. Oder wenn, ja, wenn jemand Schwächeres neben dir ist, heisst das vielleicht, dass du innerlich, gedanklich von deinem höheren Ross oben runterkommst und dich in seine Schwachheit hineinbegibst? Letztens bin ich dort gsi, also beim Büro, schön da etwas geholt, nachher bin ich rausgekommen und bin so in eine fette Marihuana-Schwade reingelaufen, oder? Das hat fast umgehauen, dort vor Ross. Und innerlich habe ich gerade gedacht, also erstens, seid ihr eigentlich noch Kinder, oder? Sie sind irgendwie 35-jährige Männer gsi, die zwei. Und ich habe sie innerlich gerade verurteilt. Also ich dachte so, bin ich da eigentlich? Und wenn schon, geht irgendjemand her, oder geht irgendein Fluss runter, wo es niemand stört, aber nicht da, wo alle durchlaufen. Und dann hat es geschifft, also hat Katzen gehagelt, sagt man, oder? Es hat einfach geschifft, als gäbe es kein Morgen. Und dann höre ich den einen sagen, shit, Mann, ich habe meinen Schirm vergessen drin, oder? Und dann laufe ich da rein, sehe dort unsere Garderobe, und da hat jemand seit etwa geschätzt 7,5 Monaten seinen Schirm dort hängen und nicht mitgenommen. Und ich laufe da rein und ich merke den inneren Impuls, geh, gib ihm den Schirm. Weil der gehört ja eh niemandem. Ich habe mich übrigens auch schon mal bedient mit einem Schirm, der auch niemandem gehört hat. Der gehört jetzt mir. Nein. Aber ich habe gedacht, okay, gut, ja. Also ich mache es. Dann bin ich gegangen, habe mich durchgekämpft durch die Schwaden und habe ihm den Schirm gegeben. Und dann hat nichts gesagt, danke oder so. Hat einfach den Schirm genommen und gesagt, also ciao. So, okay, bin ich wieder gegangen. Und ich habe innerlich so verschiedene Sätze parat gehabt, weißt du, so, ihn noch ansprechen auf seinen Marihuana-Konsum und auf sein Alter und alles Mögliche. Und ich habe alles lassen. Und bin in mein Büro und habe gedacht, wie hätte ich jetzt da machen können, dies und das. Zwei Tage später laufe ich vom Parkplatz hier runter und er läuft mir genau wieder über den Weg, der eine. Nachher habe ich ihn gefragt, ja, schaffst du dort und dort, da in so einer Firma, in diesem Areal. Und er hat gesagt, ja, schon lang. Und du? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin hier bei der Living Chat. Ah, du bist der mir den Schirm gegeben hat! Und dann habe ich zuerst gedacht, so, du bist so bekifft, dass du mich nicht erkannt hast, jetzt, zuerst, oder? Aber ich habe gemerkt, wie durch das, wie Gott zu mir redet und sagt, das ist jetzt das einzig Wichtige gewesen. Gib ihm den Schirm. Und er hat sich anscheinend nicht an mein Gesicht erinnert, oder vielleicht dann schon, aber der Schirm. Der Schirm war seine Verbindung mit mir gewesen. Das war für mich einfach so ein kleines, ganz munziges Beispiel aus meinem Alltag gewesen, wo mir Gott das wieder gezeigt hat. Und glücklicherweise war das jetzt in dieser Woche gewesen, wo ich die Predigt vorbereitet habe und ich gemerkt habe, das ist genau das. Dass wir bereit sind, Gott zu dienen am Nächsten. Und zum Schluss jetzt möchte ich uns auch noch herausfordern, dass wir uns zwei Fragen überlegen, auch in den nächsten zwei Liedern, die wir noch miteinander singen. Zu diesen zwei wichtigsten Geboten, die Jesus gesagt hat, das erste, lieb Gott mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand oder mit all deinen Gedanken. Ist wie die eine Frage zu dem Gebot, was spricht dich an oder regt dich auf? Überleg dir mal das, bei dem Gebot. Und beim zweiten Gebot, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Wer kommt dir gerade jetzt als Nächster in den Sinn? Wer ist dein Nächster? Interessant ist, dass die englische Übersetzung von dieser Stelle Neighbor braucht für Nächsten. Das heisst Nachbar. Also heisst auch Nachbar. Für dich ist dein Nachbar. Deine Nachbarin. Und frag Gott innerlich, was soll ich tun, um meinen Nächsten zu lieben wie mich selber? Wir beten zusammen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, du bist der grosse Gott, wo wir unser Leben zur Verfügung stellen, wo wir lieben. Und du hast uns durch Jesus das weitergegeben, was wir jetzt hier gelesen haben zusammen. Und ich danke dir für die wunderbare Botschaft, aber auch die herausfordernde Botschaft, die uns immer wieder an Grenzen bringt von unserer menschlichen Existenz. Und ich danke dir, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns zu dir hin veränderst. Und ich bete für uns zu dir, Herr, dass du uns die Liebe, die Loyalität, die Kompromisslosigkeit, das ungeteilte Herz für dich, dass du uns das Tag für Tag schenkst. Und dass du uns gleichzeitig auch den Mut schenkst, die Taten zu tun, wo du uns Impulse gibst dafür. Wo du uns wie auftreibst. Wo du uns über den Weg lässt laufen. Und bitte lehr uns durch andere Menschen. Wie mich durch die zwei jungen Männer. Danke vielmals, dass du sie dort hergestellt hast, zu dem Zeitpunkt, wo ich auch durchgelaufen bin. Und ich bete dafür für uns alle, dass wir immer wie mehr so Erlebnisse können haben, wo deine Liebe durch uns wirkt und an uns wirkt, durch das, dass sie durch uns wirkt. Ich danke dir von Herzen, dass du an deinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hast, dass du uns zu dir ziehst durch ihn. Das beten wir alles im Namen von Jesus Christus. Amen.